Julia, wichtigste Frage vorab. Glaubst du, Nader Djindawi kommt in der Bundesliga-Saison auf seine ersten Spielminuten?
Ich würde es mir wünschen. Ich fände es unfassbar witzig. Das Meme-Potenzial wäre groß. Aber da die TSG zwischenzeitlich 14 Stürmer hatte, glaube ich es nicht.
Ich glaube es auch nicht. Wen wir eventuell starten sehen, viele Positionen sind noch tricky. Das wissen wir hoffentlich nach dem Podcast ein bisschen besser als davor.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. 18 Teams, 18 Episoden, 18 mal alles, was du zum Managen wissen musst. Powered by Monster Energy.
Ja, Anton, heute ist Tag 11, glaube ich, unserer...
Erst? Ich habe das Gefühl, es wäre schon Tag 15 ungefähr.
Ich glaube aber, wir sind ungefähr so bei 11, 12.
Ja, knapp drüber
auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber knapp drüber. Und heute war die TSG Hoffenheim auf dem Plan.
Ja, und es hat regnerisch angefangen und sonnig geendet. Also wir sind da angekommen und dachten erst, boah, nee, das wird echt jetzt ein langes, nasses Training, weil es gab auch kein Überdach, keine Tribüne. Wir standen da oben auf so einer Art Empore und am Anfang hat es erst noch geschüttet, hat sich aber irgendwann gelegt und dann hatten wir auch eine sehr entspannte Einheit, würde ich sagen, oder?
Ja, es waren auf jeden Fall heute Morgen erstmal 10 Grad und die finde ich, also das hat man auch durchgehend gemerkt. Ich fand es ein bisschen zu kalt. Aber wenigstens hat es nicht mehr geregnet. Also wir konnten irgendwann die Schirme wegpacken. Das hatte schon mal was Positives.
Wir hatten am Anfang auch gleich das Gefühl, als würden da 40 Spieler aus dem Bus aussteigen. Es sind offiziell nur 32 Spieler mit im Trainingslager. Das heißt, so viele können es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Aber ich glaube, das wird auch eine Sache sein, wo wir uns später auf jeden Fall in Ruhe Zeit nehmen, einmal durchzusprechen, wer ist gegangen, wer ist gekommen, wer ist aus der U23 hochgezogen worden. Weil bei dem Kaderwirrwarr, das jetzt um Hoffenheim diesen Sommer geherrscht hat, blickt echt keiner mehr durch. Du hast gerade im Intro schon gesagt, es waren zwischenzeitlich 14 Stürmer bei Hoffenheim gemeldet. Also
das ist krank.
Wird man sich zum Saisonstart hin auf jeden Fall noch auf ein paar Positionen im Unklaren sein, wer wo wie startet. Ein paar Ankerspieler gibt es aber auf jeden Fall schon und ich glaube, an denen kann man sich dann für Kickbase auch primär in den ersten Wochen entlanghangeln.
Ja, ich muss sagen, Kaderwirrwarr, das beschreibt es ganz gut bei Hoffenheim, weil irgendwie habe ich die ganze Zeit nur Abgänge mitbekommen, gerade in der Defensive, wo es bei denen eh schon nicht so rosig aussieht. Und deswegen hatte ich tatsächlich die TSG Hoffenheim auch, boah, bis gestern in meinem Kopf als Abstiegskandidat irgendwie abgestempelt. Aber ich habe mich natürlich um die ganzen Neuzugänge gekümmert, dass ich mir die drauf schaffe. Und das sind ja auch fast genauso viele wie Abgänge. Und deswegen muss ich sagen, na, wir hören später die Rutsche.
Ja, das auf jeden Fall erst am Ende. Willst du vielleicht einmal kurz beschreiben, wie du das Training fandest, was wir gesehen haben?
Ja, wie fand ich's? Am Anfang fand ich es ziemlich witzig, weil wir kamen da an, standen auch einige Hoffenheim-Fans da. Gefühlt jeder hatte auch eine Hoffenheim-Regenjacke. Das war nicht krass.
Die Leute sind gut equipped.
Die sind wirklich gut ausgerüstet. Und dann durften wir erstmal mit der Mannschaft ein Gruppenfoto machen.
Ja, wir haben uns da mehr oder weniger mit drauf gesneakt, weil man muss ja auch sagen, unser Ansprechpartner war am Anfang nicht da und es war ein bisschen schwierig rauszufinden, wo mit wem wir wie quatschen können. Und dann war aber am Anfang vor dem Training noch so ein Gruppenfoto mit. Es waren bestimmt 100, 150 Leute am Start. Schon ja, schon viele. So auf jeden Fall. Ja. Mehr als wir erwartet hätten.
Ja.
Und die
dann
haben
noch mit dem Riesenkader.
Ja, die haben mit der Mannschaft ein Gruppenfoto gemacht und falls das irgendwann irgendwo gepostet wird, könnt ihr mal Wo ist Walter suchen, ob ihr Julia und mich findet.
Kleiner Tipp, ich habe eine rote Jacke an. Genau, und ansonsten, ja, da war ein kleines Zelt aufgebaut, haben sie sich erstmal warm geradelt, sind dann auf den Trainingsplatz erstmal natürlich aufgewärmt, haben sich warm geschossen, bisschen Torschusstraining gehabt und sonst auch auf dem kleinen Feld gegeneinander gespielt. Die Teams waren auf jeden Fall gemischt, also ich hatte nicht das Gefühl, dass man irgendwie sehen kann, wer da jetzt starten wird, was wir ja uns vielleicht erhofft haben. Aber es sah nach einem ganz runden Training aus und haben auf jeden Fall den Schwerpunkt aufs Verteidigen gelegt, was, glaube ich, auch notwendig ist, was jeder weiß. Und Anton, ich glaube, du hattest auch mal die Gegentorzahl rausgesucht.
Ja, ich habe mir jede Menge Stats wieder rausgesucht zur vergangenen Saison und zu den letzten Jahren. Und wenn man sich die einmal reinzieht, dann merkt man auch, dass das gar nicht so irritierend ist, warum du Hoffenheim mit einem Abstiegskandidaten gleichsetzt. Ich hätte Hoffenheim qua des sportlichen Anspruchs, der Qualität im Kader, der finanziellen Mittel, liegt es mir irgendwie fern, die als Absteiger zu klassifizieren. Aber das, was man in den letzten Jahren gesehen hat, das ist echt nicht viel weiter weg als vom unteren Tabellendrittel. Deswegen da einmal kurz reingeschaut. Letztes Jahr hat man auf dem 15. Tabellenplatz geendet. Das ist die schlechteste Platzierung der letzten 9 Jahre. Nur in der Saison 2012-13 landet man auf einem schlechteren Tabellenplatz und spielt am Ende Relegation. In den letzten 5 Spielzeiten stand die TSG durchschnittlich auf dem Tabellenplatz 10,8. Und das ist im ersten Moment irritierend, weil 11. Platz, das klingt gar nicht gut. Aber wenn man sich in der Zeit den Kaderwert anschaut, ist der auch immer Platz 9 gewesen. Also man schätzt die TSG vielleicht auch einfach mittlerweile einen Ticken höher ein, weil die starke Anfangsjahre hatten, weil man die TSG mit einem finanziell stabilen Umfeld verbindet, aber der Kader ist eigentlich gar nicht so krass wertvoll. Und dann dachte ich mir im zweiten Moment auch, ey krass, Platz 10,8 in den letzten 5 Jahren im Schnitt ist gar nicht so weit weg von von Kaderwert 9 in den letzten 5 Jahren im Schnitt. Deswegen fand ich es dann schon auch wieder okay. Laut Understat hätte man letzte Saison auf dem 15. Tabellenplatz geendet, also auch da eine Saison, die nicht nur durch Zufall auf der 15 endete, sondern wirklich faktisch auch da hätte enden sollen. Ansonsten kann man sagen, 46 Tore geschossen, das ist Platz 13. Nur Heidenheim, Union, Augsburg, Bochum und St. Pauli haben schlechter performt in der Offensive. Da also wirklich fast schon ein Armutszeugnis, wo du auf jeden Fall nächste Saison mehr machen musst, aber bestimmt auch mit der Fülle an Angreifern, die du mittlerweile hast, mehr machen kannst. 429 Torschüsse sind Platz 6, steht also auch da ein Ticken in Diskrepanz zu dem 13. Platz in puncto Tore, könnte also nächstes Jahr wirklich besser funktionieren. 68 Gegentore, das ist wirklich nicht gut, weil die meisten Gegentore hat Holstein Kiel geschluckt letztes Jahr, das waren 80, Hoffenheim 2 im Schnitt pro Spiel, defensiv also sehr, sehr labil.
Sehr labil. Und meine Frage, hattest du einen Hoffenheimer in der Office League?
Ich weiß es nicht, defensiv auf jeden Fall nicht. Wenn dann mal irgendwie für 1-2 Spieltage Lückenfüller, ein Chavez oder ein Akpoguma, irgendjemanden, wo du halt ein paar Punkte mitgenommen hast. Aber defensiv Hoffenheim habe ich die letzten Jahre eigentlich immer mich gefreut, wenn es noch einen Spieltag nicht zu null gewesen ist und ich dann nochmal das Prozentratio von einem Pellegrino Matarazzo nochmal einen halben Punkt tiefer schrauben konnte. Und auch das habe ich mir heute davor nochmal angeschaut. Und in den letzten 68 Bundesligaspielen, also letzten 2 vollen Spielzeiten, hat die TSG nur 6-mal eine weiße Weste behalten. Das sind gerade mal 9% der Spiele und ist wirklich, wirklich nicht viel. Letzte Saison waren es 4 weiße Westen, zweitschlechtester Wert. Die Saison davor sogar nur 2 weiße Westen. Also gerade defensiv ist es, glaube ich, schon ein Anliegen von Chris Ilzer, zur nächsten Saison deutlich, deutlich besser und kompakter zu stehen. Kann man aber auch schon in Transfers sehen, dass da auf jeden Fall was gemacht worden ist und nach der Jean-André-Verletzung bestimmt auch noch ein bisschen was passiert.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe geguckt, Olli Baumann, dafür, dass er nur 6 weiße Westen hat, im Schnitt 99 Punkte, ist okay.
Ist voll okay. Also, weißt du, was der im Keeper-Top-25-Ranking am Ende war?
Das weiß ich nicht, aber finde ich ganz schnell heraus. Was denkst du?
Ich würde sagen, die 7. Weil Olli Baumann hält schon immer wieder Elfer. Olli Baumann hat dann dementsprechend, weil Hoffenheim viel zulässt, auch viele Paraden. Mhm. Würde schon sagen, Richtung oberes Drittel schmeckt er schon hin.
Er war die 9.
Okay.
Aber zwischen Grabara und Atubolu.
Für einen Marktwert von knapp über so 13?
13,
ja. So right. Wäre auf jeden Fall einer von den Keepern, den ich mir gerade reinpacken würde. Auch weil Hoffenheim eigentlich keine Torwart-Sorgen-Rotation bevorsteht. Da auf jeden Fall einer von den fast schon wenigen Vereinen, wo du keine starke Nummer 2 oder keine Nummer 2 hast, die der Nummer 1 wirklich ernsthaft Konkurrenz macht.
Ja, und das finde ich ganz schön wichtig. Also da habe ich nämlich diese Saison auch ein bisschen Angst, gerade in unserer Office-Liga. Wir spielen ja jetzt nicht mehr, das haben wir schon mal erzählt, ne? Dass wir nicht mal mit 18
die
spielen.
Die zweigleisige Office-Liga.
Genau, eine zweigleisige Office-Liga haben. Deswegen mit 18 ist, glaube ich, nochmal richtig tricky, da irgendwie einen Keeper zu finden, der sicher gesetzt ist. Aber deswegen Olli Baumann auf jeden Fall auch einer, der, wo man keine Angst haben muss, dass der irgendwie ausgewechselt wird oder mal jedes zweite Spiel auf der Bank hockt.
Office-Liga, guter Call, weil wir fangen morgen an. Wir sind gerade 22 Leute, also werden wir 2 Elfer-Ligen spielen, die sich im Winter dann zu einer Winners-Round und Losers-Round neu zusammensetzen. Das heißt aber auch, wir haben dieses Jahr viel mehr Möglichkeiten als davor. Es ist nicht mehr so krass viel abwarten und taktieren. Man hat aber auch mehr Möglichkeiten, sich Spieler zu holen. Ich bin schon gespannt, weil ich glaube, du kannst ganz anders managen. Du hast viel mehr Möglichkeiten und ich habe sehr, sehr Bock drauf. Und ich werde dieses Jahr ein richtig unangenehmer Manager. Ich werde
in Gruppen schreiben. Wirst du jedem schreiben?
Ich werde Leute, wo ich das Gefühl habe, da geht was, werde ich sofort anschreiben, weil Bench hat es in der 2. Liga gemacht. Der hat allen geschrieben, wirklich. Der hat ein Scheiß-Team nach der Zulosung, der hat allen geschrieben und es ging richtig viel. Mittlerweile hat Bench in der 2. Liga mit Abstand das beste Team. Und deswegen muss ich in dem Punkt eklig sein. Ich meine aber eher, ich will einfach ein bisschen Stimmung reinbringen. Ich will schon davor gegen Leute schießen, dass sie schlecht sind. Ich will schon davor irgendwie, wenn ich einen Transfer mache, dann gibt's mal irgendwie ein Insta-Bild vom, weiß nicht was, wer ist ein geiler Spieler, den ich mir hole, keine Ahnung. Ich hole mir Luis Diaz und dann gibt's halt mal ein Insta-Bild von Luis Diaz und Max Eberl, wo mein Kopf auf Max Eberl drauf ist, in die Gruppe reingeschoppt, was für einen geilen Hit ich gelandet habe. So, ich will einfach ein bisschen Stimmung reinbringen.
Ja, kann ich verstehen. Und ich glaube auch, dass bei zwei Ligen auf jeden Fall die Motivation viel größer ist, da irgendwas zu reißen.
Ja.
Weil du kannst, ja doch, du musst irgendwie ja viel mehr geben, weil jeder will ja in die Winners Round.
Hundertprozentig. Also,
und deswegen müssen wir alles geben. Und man hat das Gefühl, bei zwei Ligen mit so 10 Leuten, das ist erreichbar. So ist 10 es. Leute ist, ja. ist eine gute Liga, gute Ligagröße. Und deswegen habe ich da auch mehr Bock drauf als 18er Liga. Es war ja letztes Jahr mein erstes Mal in der 18er Liga, wo ich dann später, keine Ahnung, 4-5 dazugekommen bin. Und das war heavy.
Ja, voll. Also das ist ja wirklich undankbar, weil einfach alles weg ist und du nur noch Gemüse bekommst. Aber ich glaube, jetzt zum nächsten Jahr wird es schon sehr, sehr spannend. Und wir haben auch ein paar richtige Schwitzer mit drin. Wir werden die Liga so starten vermutlich, dass wir auf jeden Fall Janni, Bench, dich und mich in der Hinrunde in dieselbe Liga packen und den Rest einfach zufällig assignen. Und danach ist aber wirklich jeder auf sich selber gestellt. Das heißt, im Worst Case geht Bench in die Winners Round, Janni in die Winners Round und wir beide kämpfen nächstes Jahr darum, dass wir nicht irgendeinen Quatsch am Ende von der Saison machen müssen.
Ja, genau. Wir wollen uns nämlich auch noch irgendwelche Bestrafungen ausdenken. Aber da sind wir noch nicht auf so gute gekommen. Es soll nicht zu hart sein, aber natürlich sollen die hart genug sein, dass man sich nicht zurücklehnt.
Ja, safe. Es muss schon reichen dafür, dass jemand nicht Mitte der Saison sagt, ja, okay, mache ich halt, ganz ehrlich, ist egal.
Ja, genau.
Und es muss dann im Office-Kontext irgendwas sein, wie, keine Ahnung, so typisch Einstand singen bei einer Fußballmannschaft, dass du halt irgendwie dann vor der gesamten Belegschaft deine Lieder trällerst oder sowas.
Musstest du irgendwas, ein Lied singen beim Fußball?
Ich musste auf der Wiesn musste ich singen, als dann das ganze Zelt, ja, nicht wow. Ich hatte das zum Glück, war das nur in einem der letzten drei Teams, wo ich die Jahre gespielt habe, war das so, dass wir was zum Einstand machen mussten. Sonst war es immer irgendwie einen Kasten mitbringen oder Geld in die Mannschaftskasse hauen oder so. Aber langweilig. Da in Bruntal war das so, dass die Jungen erstmal auf der Wiesn so ein dämliches Aufstiegsschild von vor, weiß nicht was, 5 Jahren, wo man als in die Kreisklasse aufgestiegen ist, vor Ewigkeiten, musste man das so 16, 17, bliblablub, Meister 2020 auf der Wiesn rumtragen, ganz groß, vorneweg vor der Gruppe, die zwei Jungen. Und dann mussten wir, als das Wiesenzelt ruhig war, mussten wir aufstehen und dann zusammen ein Lied anstimmen. So zusammen war okay, aber ich trinke auch kein Alkohol, deswegen war das auf der Wiesn auch wirklich so, boah, nee.
Und sehr unangenehm. Nee, aber sind die Leute mit eingestiegen?
Mäßig.
Ging. Was habt ihr gesungen?
Johnny Depp.
War das zu dem Zeitpunkt noch cool?
Oder ja, schon? Safe. Das ist von 60 auch umgedichtet. Das heißt, ich hatte da hier Scheiß auf den Scheich, Scheiß auf sein Geld. Und hatte dann auch meinen Spaß.
Ah, oh, geil.
Ja, war alright.
Dann war es doch okay.
War alright. Aber das Beste, was ich bisher von irgendjemandem gesehen habe, weil ich finde, da ist auch oft so ein Case, dass dann Leute sich so ein Lied aussuchen, wo die Hook krass ist und alle die Hook kennen und so. Und dann ist es so, keiner weiß den Text und geht so durch, bis dann die Hook wieder kommt. Genauso, wenn du so, zum Beispiel, irgendwer, was ist ein gutes Beispiel? Danza Kuduro oder sowas. Keiner kennt den Text und dann aber in der Hook ist man auf einmal wieder da.
Ja.
Aber das beste Lied, das bisher bei mir irgendwer gesungen hat, war Baggin. Das war, ich glaube, das ist gut zu singen.
Ah.
Ja. Wenn ich nochmal muss irgendwo, dann das.
Das hätte man gar nicht, ehrlich gesagt, so jetzt direkt im Kopf.
Ist gut, weil trotzdem alle kennen es, alle können irgendwann mit einstimmen. Stimmt. Das Wichtigste ist, du musst ein Lied haben, wo alle sofort dabei sind. Ich glaube, so Atemlos wäre auch easy.
Ja, safe.
Ja. Naja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wir werden uns was überlegen und ich habe auf jeden Fall Bock, dass es morgen dann auch endlich losgeht. Um wieder zur TSG zu kommen, kleiner Exkurs.
Ja.
Was fehlt noch? Einmal Kickbase Teampunkt, letztes Jahr 13. geworden, 31.032 Punkte gemacht. Also da zumindest ein Ticken overperformed. Die TSG, also schon ein Team, das im unteren Tabellendrittel was mit dem Ball anzufangen weiß und für die ein oder anderen Rohpunkte gut ist.
Richtig.
Training haben wir soweit, glaube ich, auch abgehakt. Das heißt, wir können nochmal zurückgucken auf die Testspiele. Da aber auf jeden Fall noch nicht so viel mitzunehmen, oder Julia?
Nee, nicht wirklich. Wir haben es probiert, weil es sind schon einige Testspiele. Also am 12. Juli war das erste und jetzt vor ein paar Tagen das letzte gegen Darmstadt. 5 Stück insgesamt. Aber die Startelf hat immer wieder, also es war immer wieder gemixt, kann man sagen. Mhm. Den Eindruck, den ich so mitgenommen habe, im Sturm lief es auf jeden Fall super. Also da sind sie sehr gut besetzt, was die zwischenzeitlich 14 Stürmer auch natürlich
beweisen. Die haben echt viele Tore gemacht.
Sehr viele Tore. Also wollen wir die Spiele alle durchgehen?
Ja, einmal, also ich muss nicht alle Torschützen sagen. Nee. Ist spannend zu hören, dass auch ein paar Torschützen schon gar nicht mehr im Verein sind, aber kannst ja einmal Ergebnisse liegen der Gegner durchgeben, dass wir so ein bisschen Überblick bekommen.
Genau, einmal in der Regionalliga Südwest gegen Freiberg 3-2. Dann gegen die Sportsfreunde Laufen ist aus der Bezirksliga, haben wir ein 11-0.
Doppeltorschütze Taris Tabakovic.
Ja, dann gegen die SV Elversberg haben wir ein 5-2. Gegen FC Homburg, auch aus der Regionalliga Südwest, haben wir ein 4-0. Und dann gegen Darmstadt jetzt zuletzt ein 5-1. Und man kann sagen, wie ich schon eben erwähnt habe, dass es auf jeden Fall in der Offensive gut gelaufen ist. Orban hat auf jeden Fall in den Anfangsspielen getroffen. Danach ist er 3 Spiele ohne Scorerpunkt geblieben. Damar hat jedes Testspiel getroffen, insgesamt 6 Scorer geliefert. Lemperle blieb
in Darmstadt jetzt nicht, aber sonst ja. Also Damar, wenn man draufschaut, jemand, der einem sehr, sehr positiv auffällt.
Auf jeden Fall. Lemperle blieb auch in 3 von 5 Spielen torlos. Und ansonsten wurden viele junge Spieler eingesetzt, wurden getestet, haben wieder wichtige Minuten gesammelt. Defensiv im ersten Spiel waren sie bisschen anfällig, aber ist Luft nach oben, aber da wollen sie ja auch wahrscheinlich noch einen Neuzugang holen. Und die Mentalität, was ich so gelesen habe, hat wohl auch gestimmt. Also sie waren bereit, die extra Meile zu gehen. Und das hast du ja auch schon zu mir vorhin gesagt, dass so die Stimmung im Training auch ganz gut war.
Ja, ich habe auch viele, also wir haben es ja heute gesehen, wenn dann Training vorbei ist und Ilza sagt, so jetzt jeder noch, wer schießen möchte, schießt noch ein bisschen. Die haben sich auf beiden Toren zusammengefunden, haben noch ein bisschen geschossen, haben 2 Kontakte genommen und so weiter. Also die haben schon alle einfach wirklich Bock auf Kicken, Bock auf Tore, Bock auf Vollgasfußball. Und das war auch das, was uns ein älterer Herr neben uns auf der Tribüne gespiegelt hat. Der meinte ja auch, ja, das Spiel gegen Darmstadt war richtig gut, da wurde richtig fein rausgespielt. Und der war auf jeden Fall guter Dinge, dass das nächstes Jahr ein bisschen besser wird.
Ja.
War aber auch ähnlich wie wir belustigt, als am Anfang nach dem Radeln im Zelt die ersten 4 draußen standen mit, wer war das? Lemperle, Ranac, wer war noch dabei? Burger, glaube ich.
Und Damar.
Und gesagt, haha, letztes Jahr im Trainingslager war noch keiner von denen da. Oder war einer von denen da.
Ja, ja.
Also auch in Hoffenheim sieht man, dass da viel kommen und viel gehen ist.
Und generell, auch wenn man so ein bisschen zugehört hat, gefühlt, wer ist das jetzt nochmal? Wer ist das? Und zwar schon, du merkst schon, dass die eigenen Fans so ein bisschen Probleme haben, ihre Leute auseinanderzuhalten, weil ja wirklich so viel passiert ist.
Ja, um die Testspiele nochmal komplett zu machen, es stehen noch 2 Testspiele aus. Einmal Bremen, das steigt morgen, ist ein Doppeltest. Also da vermutlich die erste Möglichkeit, wirklich in eine A- und eine B-Elf zu unterscheiden. Wenn das aber noch nicht reichen sollte, ist Saisoneröffnung am 9.8. zu Hause im Stadion gegen den FC Metz. Und dann geht es wirklich los in den Pflichtspielbetrieb am 16.8. gegen Hansa Rostock, die in der dritten Liga als Aufstiegskandidat gehandelt werden, als zweitwahrscheinlichster Aufstiegskandidat der dritten Liga. Und das ist auf jeden Fall aber ein sehr toughes Los für den DFB-Pokal, finde ich.
Ja, das, da bin ich auch mal gespannt, vor allem weil die Mannschaft ja, wer weiß, ob die da schon so eingespielt ist. Also es wird auf jeden Fall interessant.
Mhm, passt. Ich glaube, damit haben wir über das, was passiert ist, bisher einen ganz guten Abriss gegeben. Weiter geht's ins Transferkarussell und ein Mann ist gekommen, der hat einen übertrieben geilen Namen. Wouter Burcher. Ich weiß nicht, ob man ihn ausspricht, aber ja, Burger. Bei uns wurden auf Insta einfach nur, was wollt ihr sehen, Burger-Emojis geschickt, fand ich sehr funny.
Ja.
Also ich finde den Namen sehr, sehr geil und musste dann in der Folge drüber denken, boah, schon ein sehr cooler Name. Wouter Burcher. Taugt mir irgendwie, was sind meine 3 coolsten Namen der Bundesliga, was klingt einfach gut? Und hat dann auch dich gefragt, was sind denn deine 3 coolsten Namen in der Bundesliga?
Ich finde also die Definition von coolsten Namen schwierig, aber ich habe jetzt einfach mal darüber nachgedacht, was für Namen ich so am
Ich finde es nicht so schwierig.
Witzig, also
ja?
Für mich ist cool auch witzig.
Okay.
Und deswegen habe ich ein paar. Ich weiß gar nicht, ob du darauf hinaus willst, aber ich finde auf jeden Fall sowas wie Rocco Reitz oder Max Mörschel.
Rocco Reitz ist bosshaft.
Genau, aber auch halt, weil es eine Alliteration ist.
Müll mag es auch nicht schlecht, ja.
Dann Xaver Schlager, finde ich irgendwie einfach ein geiler Name.
Mhm. Finde ich so basic.
Xaver Schlager.
Da ist mein Name nicht viel langweiliger. Also, keine Ahnung, da kann ich auch Jonas Föhrenbach oder Anton Deibele heißen. So, das,
was?
Ich finde Xaver Schlager irgendwie krasser. Geil.
Ja, vielleicht, weil du aus dem Süden kommst. Kann da sein, ist der Name Xaver nicht mehr so besonders. Bei uns ist Xaver schon sehr besonders. Und Schlager finde ich irgendwie, ich weiß
es nicht. Bei euch spielt Xaver noch Violine, oder? Das ist sehr selten.
Ja, gibt's fast nicht.
Ja, okay.
Ich muss bei Xaver immer dran denken, Sissi hatte ein kleines, in ihren Filmen hatte die ein kleines Bambi, das hat sie Xaver genannt. Okay. Ja, deswegen Xaver Schlager. Dann Alpha Ruprecht, habe ich einen lustigen Kommentar bei Sky gesehen. Beta Ruprecht, der Bruder, kommt auch noch in die Bundesliga. dann Boniface, finde ich wirklich einfach cool. Ja. Also ich finde, es klingt richtig schnell. Boniface, finde ich top. Dann habe ich gelernt, dass Ben Bobzin, das Nachwuchstalent von Mainz, dass das Bobby Benzin genannt wird in den Mainzer Kreisen. Und dann Ekitike fand ich noch ganz cool, weil es ein Anagramm ist, also vorwärts wie rückwärts gelesen gleich ist, ne? Ekitike. Und Leopold Querfeld, einfach wegen Querfeld, für die Bundesliga ja, ganz witzig. Und Rex Bitschei finde ich irgendwie auch einfach noch einen geilen Namen.
Ja, danke. Danke für drei Namen.
Oh, drei Stück?
Ich habe drei gesagt.
Ja, das waren jetzt acht.
Ja, aber willst du die wirklich neben Wouter Burcha zwei coolsten Namen der Bundesliga hören?
Ja.
Ricky J. Jones.
Ja, okay.
Das ist krass.
Ja, ja.
Und Cyriaque Irie klingt auch mega, finde ich.
Das klingt sehr gut.
Ricky J. Jones und Cyriaque Irie. Das sind, also namenstechnisch, das klingt einfach cool. Klingt
Cyriaque Irie, aber auch eher ein bisschen, also erstmal schwierig. Wenn ja, du den liest, musst du, glaube ich, erstmal kurz.
Ja, da stolperst du zweimal, ja, aber Cyriaque, auch ein super seltener Name, irgendwie klingt sehr bosshaft, finde ich.
Ja.
Ja.
Okay, gut, da warst du auf jeden Fall schneller fertig, aber ja, du hast coole Namen. Aber dann finde ich jetzt Burger nicht so den coolen.
Weiß nicht, aber finde ich funny.
Witzig.
Das ist mein Funny-Name. Das ist nicht so cool wie andere, das ist funny.
Ja, das stimmt. Ja, wollen wir mal auf.
Wer auch funny ja, ist, ist der erste echte Abgang. Willst du mit dem reinstarten? Stach.
Anton Stach hat sich vorgestellt bei Leeds United auf TikTok, vielleicht auch auf Instagram, wahrscheinlich. Und hat gesagt, er ist Anton Stach.
Whatever you wanna call me.
Whatever you wanna call me, Anton Stach. Genau, der ist zu Leeds United. Dann haben wir Tom Bischoff, der ist zu FC Bayern München. Pavel Kadarzabek, Christopher Lenz und Samar Seku. Bei Samar Seku aber Vertragsende.
Yes, und Kouachi, der war ausgeliehen an Fürth und ist jetzt nach Southampton gegangen. Dann sind wir komplett mit den.
Weiter verliehen wurde Stanley Nsoki zu Union Berlin, Yadimchi zu Eintracht Braunschweig, Noll wurde auch verliehen an Hannover 96, war aber schon vorher verliehen an Greuther Fürth. Salai wurde auch wieder verliehen. Michela, Arminia Bielefeld. Conte wurde auch wieder verliehen an SV Elversberg. Vorher an den KSC verliehen. Und dann haben wir noch Abgänge, Leihenden. Einmal Jakob Busk, einmal Juracek und Östigard.
Östigard hätte man, glaube ich, sehr gerne behalten. Ja, ja. Vor allem auch die Kickbase-Rohpunkte-Fam.
Ja. Das waren jetzt auch ganz schön viele Abgänge.
Das ist gefühlt halbe Leiharmee wie Armada, wie Chelsea.
Das ist wirklich Wahnsinn.
TSG Hoffenheim, deutsche Chelsea.
Wow.
Aber es sind viele gegangen, aber auch viele gekommen.
Ja, es sind sehr viele gekommen. Einmal hier Mr., ich habe es mir extra noch angehört, Wouter Bürcher.
Bürcher-Müsli.
Wouter Bürcher. Stimmt. Der kommt von Stoke City als, ja, schon Stachersatz, Stackersatz. Ist der Inbegriff eines Abräumers auf der 6 und unser Fantasy Center hat schon seine Stärken rausgearbeitet, dass er seine Duelle am Boden gewinnt, dass er Pässe abfängt, Schüsse blockt, Bälle klärt, Kopfwelle gewinnt, ist kein Ballverteiler, spielerisch kein 1:1 Stachersatz. Deswegen könnte die Punkteausbeute nicht so gut sein und wir gucken auch nochmal, ob der wirklich gesetzt ist auf der 6. Wer aber gesetzt ist, ist ein neuer Innenverteidiger von Sergi Loise und zwar Cookie Machida, wahrscheinlich Machida, oder?
Ich würde Machida sagen.
Machida, ja. Ist ein japanischer Nationalspieler, ist 1,90, hatte 65 Ligaeinsätze in Belgien, ist mit Saint-Gilloise Pokalsieger und Meister geworden, ist kopfballstark, hat ein ruhiges Aufbauspiel, soll nach dem Östigard-Abgang der neue Abwehrchef werden. Dann haben wir Bernardo vom VfL Bochum. Sehr zweikampfstark. Ich habe geguckt, der hat eine Zweikampfquote von 63,3%, zählt damit zu den Besten der Liga. Vor ihm sind noch Orban, Matsima, Wavro, Chabot und Tah. Also auf jeden Fall sehr interessant für Kickbase-Punkte. Dann haben wir noch Tim Lemperle, der ablösefrei vom FC Köln kommt. Ist ein abschlussstarker Angreifer, auch U21-Nationalspieler, hat in der zweiten Bundesliga 16 Torbeteiligungen verzeichnet, 10 Tore, 6 Assists. Dann haben wir noch Leon Abdullah. Kommt vom Schweizer Doublesieger FC Basel, da war er absoluter Leistungsträger, war auch klarer Wunschtransfer der TSG. Auch Gladbach oder Wolfsburg waren an ihm interessiert und der ist als Schlüsselspieler fürs Mittelfeld eingeplant. Dann haben wir noch ein junges Talent aus der dritten Liga, Dennis Zeidler, hat 38 Profispiele gemacht mit 10 Toren und 4 Vorlagen, ist auch U19-Nationalspieler, aber eher perspektivisch bei der TSG, könnte auch vielleicht nochmal ausgeliehen werden. Und aus der eigenen Jugend haben wir noch Hennes Behrens und Luka Duric, die sind auch als Ersatzspieler eingeplant.
Plus Mokwa als Stürmer.
Ja,
genau.
Den habe ich unterschlagen.
Richtig. Also es gibt wirklich viel und da kann man schon mal jemanden vergessen. Was man aber gerade bei den Jungen sagen kann, wo man ja auch in Zeitler jetzt mit dazu zählt, Hoffenheim hat das Glück und darüber kann man denken, wie man möchte, aber dass sie jetzt eine zweite Mannschaft in der dritten Liga haben, das heißt, man hat auf jeden Fall auch die Möglichkeit, jungen Profis selber in der zweiten Mannschaft auf hohem Niveau in Profibedingungen Spielzeit zu geben. Glaube aber auch, dass Spieler wie Mokwa und Co. schon auch Kandidaten werden, die eventuell bei einer Leihe in der zweiten Liga ihre Minuten bekommen würden. Aber ich glaube, da hat man mit Hoffenheim jetzt mit der zweiten Mannschaft ehrlich gesagt gar keinen Stress.
Denke ich auch nicht, weil dann haben wir ja, wir haben noch ein paar Neuzugänge. Also die Leihrückkehrer, da haben wir einmal Fisnik Aslani von SV Elversberg. Er war ja absolute Stammkraft bei Elversberg, 8 Tore und 9 Assists hat er gemacht in der zweiten Bundesliga, war an über der Hälfte der Tore von Elversberg direkt beteiligt, was schon enorm ist, also ist ein klarer Torgarant. Dann haben wir Muhammad Damar, sein Kollege, ist ebenfalls Stammspieler gewesen bei Elversberg, hat 9 Tore, 3 Assists geliefert. Und dann haben wir noch Tim Drexler, der zurückkam vom 1. FC Nürnberg. Der wurde ja nach seiner Leihe im Winter relativ schnell auch Stammspieler, wurde tatsächlich auch zum besten Leihspieler bei Nürnberg gewählt. Und dann haben wir noch Berisha, Grilic und Hürelein.
Yes, die alle drei zurückkommen.
Genau, ja, boah.
Jetzt bei Berisha und Grilic muss man aber auch gleich sagen, dass die beiden plus Dennis Geiger nicht mit ins Trainingslager gefahren sind. Also solltet ihr einen von denen zugelost bekommen.
Weg damit.
Entweder gleich weg oder wenn sie sowieso schon sehr tief mit dem Marktwert in der Kreide sind, vielleicht behalten, falls irgendwer von denen Bundesliga intern wechseln sollte. Bei Berisha gab es auch Gerüchte, dass er zu Hertha gehen könnte. Dann wäre in der zweiten Liga auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Paket. Kann Stimmt. aber auch sein, dass die jetzt mit Kovnatski eigentlich schon zufrieden sind vorne. Wer weiß.
Ja. Und dann gibt es noch ein paar Gerüchte.
Jede Menge.
Anton, was gibt es da für Gerüchte auf dem Markt?
Jede Menge, auf Zugänge bezogen, gelogen, weil da geht es eigentlich nur um Rechtsverteidiger. Jean-André hat sich verletzt, wird auf jeden Fall eine Weile fehlen. Das heißt, da hat man gerade, wenn man auf den eigenen Kader schaut, im Wesentlichen 3 Optionen, die aber alle keine gelernten Rechtsverteidiger sind. Man hat Tim Drexler, man hat Chavez, der ausweichen könnte, oder Duric, der aber bei der U23 letztes Jahr eigentlich zentraler Mittelfeldspieler gespielt hat. Deswegen da auch eben nicht gelernt. Dort sind Kandidaten, die gehandelt werden, Mimovic von Fenerbahce, Reynolds von Westerlo oder Luis aus Saint-Truiden. Da wird auf jeden Fall noch was gemacht werden, kann aber sein, dass einer von den drei erstmal am ersten Spieltag oder im Pokal starten sollte, wenn nicht zeitnah ein Rechtsverteidiger kommt. Auf der anderen Seite bei den Abgängen wird noch diskutiert, ob eventuell ein Ranac nach Prag gehen könnte, der letztes Jahr einfach wenig Minuten gesammelt hat, wurde für 8 Millionen aus Pilsen geholt, wäre also ein dickes Minusgeschäft. Bei Bülter waren jetzt die Spuren immer wieder heiß, dass der eventuell nach Köln geht, könnte heute zur Aufnahme des Podcasts auch schon passiert sein. Mokwa wurde mit einer Leihe Richtung Elversberg gehandelt, Berisha wie gesagt Richtung Hertha und Hürilainen war das letzte aktive Gerücht Espanyol.
Ja, Hürilainen ist einfach wie Hyäne, ist in meinem Kopf direkt verknüpft. Auf jeden Fall haben wir natürlich nach den ganzen Neuzugängen und Abgängen ist es so viel passiert. Wir haben uns ein bisschen Unterstützung für diesen Podcast geholt und zwar Johannes. Der ist heute unser lieber TSG-Experte und ich würde sagen, den lassen wir mal zu Wort kommen. Der kann sich jetzt mal vorstellen.
Hi zusammen, ich bin Johannes, 29 und komme aus der Nähe von Sinsheim. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder, die TSG in der Club-Podcast-Reihe vertreten zu dürfen und hoffe, dass ich sowohl euch als auch den Managern da draußen ein paar Infos und Fakten rund um die Spieler und den Verein mitgeben kann. Ich selbst spiele Kickbase seit 4 Jahren und bin unter anderem als Moderator auch auf Discord anzutreffen. Wenn es also nach dem Podcast noch Fragen bezüglich Hoffenheim gibt oder jemand Lust zu einer sinnvollen Diskussion hat, die am besten weiterführt, als uns im Teamthread zu erzählen, wie kacke doch Dietmar Hopp und unser Konstrukt im Allgemeinen ist, dann bin ich da auch jederzeit gern bereit dafür.
Also auch hier habt ihr von Johannes gehört, ähnlich wie Edin Terzic, wenn es um Fußball geht, dann können wir uns unterhalten, wenn es um andere Dinge geht, dann seid ihr hier falsch. Wer auf Discord auf den vakanten Positionen noch Infos braucht, geht also einfach bei Johannes vorbei und guckt, ob er sich da noch ein bisschen nötigen Input holen kann.
Richtig, und Johannes ist nämlich gut informiert und er hat uns seine Startelf mal durchgegeben.
Das System, in dem wir spielen, wird ein 4-2-2-2 werden. So wurde es auch in den Testspielen jetzt häufiger gespielt. Hier kann man sich in manchen Mannschaftsteilen recht sicher sein, wer spielt, und in anderen gefühlt würfeln. Fangen wir also da an, wo die Aufstellung recht klar sein sollte, und das ist hinten. Im Tor ist Olli Baumann als Kapitän und Führungsspieler klar gesetzt. Ich denke, da brauchen wir uns auch nicht länger drüber unterhalten. In der Viererkette rechts wäre eigentlich Chandré eingeplant gewesen. Der hat sich aber im Training das Syndesmoseband gerissen und den Knöchel gebrochen. Da brauchen wir also dementsprechend Ersatz. Der ist bisher allerdings noch nicht da. In den Testspielen hat auf der Position Duric begonnen und das auch ordentlich gemacht. Auch Tim Drexler kann zur Not Rechtsverteidiger spielen. Ich sehe hier aber noch dringend Handlungsbedarf für einen Neuzugang. In der IV sind spätestens nach der geplatzten Festverpflichtung von Östigard, Machida und Chavez absolut gesetzt. Mit Kabak, der aus einem Kreuzbandriss kommt, und Drexler haben wir hier Alternativen. Trotzdem hat man den Vertrag von Chavez verlängert und es wird am Duo Chavez und Machida gerade zu Saisonbeginn kein Weg vorbeiführen. Auf Linksverteidiger haben wir auch einen Neuzugang, und zwar Bernardo. Meiner Meinung nach ein absoluter Top-Transfer, der uns auch im Spielaufbau variabel macht, da er in der Viererkette links oder in der Dreierkette links innen spielen kann. Als Ersatz haben wir hier das Talent Hennes Behrens. Kommen wir zum neuen Herzstück unseres Spiels, und zwar die Doppelsechs. Unsere beiden Neuzugänge Leon Avdullahu und Wouter Burcher sollten hier in der Startelf stehen, und gerade Avdullahu sehe ich auch als unumstritten an. Als Option haben wir hier noch Prömel, Becker und Tohumcu. Und da kann ich mir auch je nach Gegner Rotation vorstellen. Ich würde also vor allem von der Bucher-Position eher die Finger lassen aus Kickbase-Sicht. Ja, und dann sind wir in der Offensive, in der wahrscheinlich Ilzer selbst noch nicht weiß, wie er vorhat, spielen zu lassen. Vorteil hier ist, dass wir viele verschiedene Spielertypen haben und so auch gegnerspezifisch aufstellen können. Als einzig hundertprozentig gesetzten aus den vier Offensiven sehe ich Fisnik Aslani an. Auch Adam Lozek wird wieder zum Stammspieler, sobald er fit ist. Der kämpft aber seit mittlerweile 6 Wochen mit einer Verletzung, und da ist nicht wirklich abzusehen, wann der wieder voll einsteigen kann. Für die anderen 3 Positionen haben wir also Stand jetzt, schätze ich, 5 Spieler, die ich alle mit Chancen für die Startelf sehe. Das sind Kramaric, Touré, Damar, Orban und Lemperle. Von daher würde ich da die ersten Spieltage abwarten, bevor ich bei einem unserer Offensivspieler richtig overpay. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, dass wir an Spieltag 1 mit den 4 Offensiven Damar, Kramaric, Lemperle und Aslani spielen. Bei Orban hat man aber endlich das Gefühl, dass er im Verein und der Mannschaft angekommen ist. Der wird also mit Sicherheit auch auf viele Minuten kommen.
Anton, was ist dein erster Eindruck von Johannes Startelf?
Deckt sich in vielen Punkten mit dem, was wir denken. Kabak als Kreuzbandrissverletzten finde ich zur Rückrunde enorm spannend, weil ich glaube, dass du mit Machida und mit Kabak eine bombastisch gute Innenverteidigung aufbauen könntest. Ich halte von Kabak sehr viel, physisch auch brutal stark. Den haben wir heute mit ein paar kleineren Einheiten gesehen. Der war in der Ballbesitzform mit am Start, hat danach mit Loschek noch ein paar individuelle Übungen gemacht, ein paar Runden gedreht am Ende. Ist also auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung, könnte, denke ich, irgendwann Richtung Mitte Hinrunde, Ende Hinrunde wieder einsteigen und dann auf jeden Fall auch sehr interessant werden. Abgesehen davon sehe ich rechts hinten erstmal Duric starten, weil ich das Gefühl habe, dass du nicht sofort noch einen guten Rechtsverteidiger bekommst und dann ihm erstmal den Vorzug gibst. Wen man auf der rechten IV-Position neben dem für Johannes gesetzten Chavez noch irgendwie mit ins Rennen bringen könnte, wäre Ranac. Ich hätte es vor heute gar nicht in Betracht gezogen. Mhm. Der hat aber im Abschlussspiel in der Elf gespielt, die nicht 100% nach Startelf aussah, aber deutlich mehr. Da haben nämlich in einem Team zusammengespielt, das waren Olli Baumann im Tor, Duric, Ranac, Machida und Bernardo, Avdullahu auf der 6, vor Avdullahu waren Kramaric und Damar, und ganz vorne drin haben gespielt Touré, Mokwa und Lemperle. Aslani hat auch schon ein bisschen früher aufgehört, aber das sah auf jeden Fall nach einer Elf aus, die mehr Richtung Startelf geht. Deswegen auf jeden Fall Ranac, jemanden sollte er nicht wechseln, den man auch da mit einer Außenseiterchance nochmal auf dem Schirm haben könnte. Abgesehen davon gehe ich im Mittelfeld voll mit ihm mit. Burcher finde ich auch riskant. Avdullahu hat sich heute im Training immer wieder tief viele Bälle abgeholt. Wurde auch von Ilzer gesagt, im Aufbau soll immer wieder einer der Sechser zwischen die beiden Innenverteidiger fallen und das Spiel machen. Das heißt, da könnte Avdullahu jemand sein, der auch irgendwie Bälle schleppt, Bälle über die Mittellinie anspielt und dementsprechend gut rohpunktet. Vorne finde ich es, wie er gesagt hat, ab Aslani wirklich, wirklich schwierig.
Ja, es ist zu viel Auswahl irgendwie, aber Damar hat er ja auch gesagt, sieht er eigentlich gesetzt. Und ich glaube, nach den Testspielen, die man gesehen hat oder beziehungsweise nach den Ergebnissen, die er immer mit erzielt hat, wo er dran beteiligt war, glaube ich, dass Damar auf jeden Fall auch einer ist, den man sicherlich auf dem Schirm haben soll. Kramaric immer einer.
Da hatte ich jetzt Skepsis, bevor wir zum Training gekommen sind, weil ich gesehen habe, oh, Kramaric kam im Testspiel gegen Darmstadt, wo du auch zum ersten Mal, davor war wirklich komplett wild gemischt. Darmstadt war das erste Spiel, wo ich gesagt habe, okay, da zeichnet sich schon so ein bisschen was wie eine Startelf ab. Da kam Kramaric aber erst in der zweiten Hälfte im Ticken schwächeren Team vielleicht rein, hat dann noch 3 Buden gemacht, einen ziemlich schönen Schlenzer mit rechts, 2 Elfmeter. Ja. Deswegen da auf jeden Fall wieder Ansprüche angemeldet zu starten. Kramaric auch jemand, den man in Hoffenheim auch gar nicht auf der Bank sich vorstellen kann, aber jetzt irgendwie durch die letzten Wochen und durch die Qualität und in der Breite, wie viele Leute da sind, jemand, wo ich mir schon auch vorstellen kann, dass es weniger Minuten sind als noch in der letzten Saison, da auf jeden Fall jemand, wo ich aufpassen würde, nicht zu viel Geld rein zu investieren. Lemperle, da bin ich skeptisch, aber der hat heute eigentlich in allen Formen ein ganz gutes Bild abgegeben, ja. Hat in den Teams gestanden, wo man sagt, okay, das geht Richtung Startelf. Ich vertraue ihm nicht als Stürmer, aber verstehe, wenn man sagt, das ist gerade Startelf-Kandidat Nummer 2 neben Aslani im Sturm. Und dann wird es aber auch schwierig, weil Basumana Touré ist der Spieler gewesen, wo vor der Saison gesagt worden ist, der soll jetzt den nächsten Step gehen, der soll mehr Minuten bekommen, den wollen wir ranführen. Deswegen ist es super, super schwierig zu sagen, wer auf diesen 4 Positionen mit 6, 7 Leuten, die spielen können, am Ende zum Zug kommt.
Vor allem auch Orban. Also dachte ich immer wieder, auch schon letzte Saison, dass der mal öfter den Vortritt kriegen soll gegenüber den anderen. Aber jetzt bin ich mir ja auch nicht mehr so ganz sicher, weil er wieder in den Testspielen auch nur in den ersten 2 getroffen hat, die halt, naja, gegen sehr schwache Gegner.
Die dankbare Gegner gewesen sind, ja.
Genau, und jetzt dann in den restlichen Testspielen gar nicht mehr. Und das sind ja immer noch gar keine Bundesligisten. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall erstmal die anderen den Vorzug bekommen werden.
Ja, ich werde auf jeden Fall morgen gucken, wie sie gegen Bremen gespielt haben. Ja. Und es gibt ein paar Positionen, wo ich Kickbase-technisch auf jeden Fall schon voll invested wäre. Baumann sowieso, Maschida auch jemand, wo ich sage, der wird dir einen sehr soliden Schnitt und 30 Spiele plus geben. Bernardo sehe ich deutlich vorne, glaube aber, dass der vielleicht weniger Punkte macht als in Bochum sogar im Schnitt. Ich kann noch nicht richtig sagen, ob er jemand ist, der viele Bälle bekommt und viel nach vorne schieben wird oder ob er eher einen sicheren Part gibt.
Heute im Training dann, sah es so aus, aber
ja, kann sein, dass halt du eben rechts einen Duric höher schiebst, der natürlich eventuell mit Ballen einen Ticken stabiler ist und Bernardo dann eher absichert und hinten reinfällt. Ich weiß es nicht. Sonst Avdulao jemand, glaube ich, mit dem man nichts falsch macht und Fisnik Aslani für um die 12 Millionen gerade auch einer, den ich mir auf jeden Fall reinpacken würde mit einem leichten Overpay.
Den habe ich zugelost bekommen, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber.
Das ist stark und der dürfte gerade auch steigen, wie blöd.
Ja.
Es wird echt spannend ab morgen.
Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, dass wir gegen Bremen es nicht sehen, weil wir waren ja gestern bei Bremen,
ja.
Heute bei Hoffenheim und morgen spielen sie gegeneinander.
Wir hätten einfach die letzten beiden Tage nichts machen können, chillen, einfach jetzt morgen einen Tag beides und wäre abgerappt.
Ja, aber bei dem Wetter, was hier so herrscht, es regnet schon wieder.
Ja.
Könnten wir jetzt auch nicht viel machen. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wer der MVP-Tipp wird. Ich habe es mir noch nicht angehört von Johannes, wer der MVP-Tipp wird. Und ich bin hin und her gerissen.
Was sagst du, was er sagt? Ich sag, er bleibt beim good old André Kramaric.
André Kramaric hat er nicht ganz sicher gesetzt gesehen. Vielleicht geht er mit Damar.
Wir hören's.
Als MVP habe ich mich für Koki Machida entschieden. Aus der Innenverteidigung, unser Neuzugang, der ist sehr zweikampfstark, sehr kopfballstark, macht hinten sehr viel weg und wird, so hoffe ich zumindest, bestimmt auch vorne den ein oder anderen Eckball mal reinschädeln. Kostet momentan 11 Millionen, den Preis finde ich gerade verglichen mit anderen Innenverteidigern in der App auch noch sehr fair. Wenn ich was Riskantes sagen müsste und wen aus der Offensiven wähle, dann wäre es wahrscheinlich Mohamed Damar. Der glänzt in der Vorbereitung vor allem durch viele Abschlüsse, durch viele letzte Pässe und durch extrem viel Spielfreude. Also den sehe ich in der Offensive auch, gerade mit dem hohen Pressing, das wir spielen lassen wollen, auch sehr gut punkten.
Waghalsige Calls und ein Fingerzeig, beziehungsweise gar nicht mal so waghalsig, aber ein Fingerzeig, dass man wirklich vorsichtig sein sollte, wie viel Geld man für André Kramaric bezahlt.
Mir war es auch vorher nicht bewusst, dass es irgendwie sein könnte, dass er nicht gesetzt ist, aber vielleicht wird das die Saison, wo er so ein bisschen langsam abgelöst wird.
Deckst du dich denn mit einem MVP-Call? Ist dein MVP-Call Damar gewesen, wie du gerade eben vermutet hast, oder hast du ihn anders auf dem Zettel?
Nee, ich bin eher bei Aslani, eher als Damar. Ja.
Ich glaube, Aslani wird eine nicht gleich gute, aber ähnlich gute Saison spielen wie in Elversberg, weil das Tempo, die Qualität, der Abschluss, die 1-gegen-1-Lösungsfindung einfach auch in der Bundesliga gut sein wird.
Ja, Anton, was sind denn deine Dauerbrenner?
Meine Dauerbrenner, auch das sind, glaube ich, die Positionen, die ich gerade als am Anfang safe auserkoren habe, denen vertraue ich schon sehr. Und Dauerbrenner, den uns Ilas Bebou genannt hat, der deckt sich mit dem MVP von Johannes. Bebou meint nämlich Machida, also auch da nochmal ein bisschen Confidence Boost, dass man sich Machida am Anfang reinholen kann, auch für einen leichten Overpay. Ich denke, da gibt es ein paar IVs, die, wie Johannes gerade gesagt hat, mehr wert sind und eventuell nicht unbedingt mehr Punkte versprechen. So ein Philipp Lienhardt oder ein Machida, würde ich gerade auf jeden Fall sagen, hole ich mir Machida.
Ja, ich hätte Machida jetzt auch als meinen Dauerbrenner. MVP vielleicht nicht, aber Dauerbrenner hätte ich gesagt, der macht hier safe sehr gute Punkte. Ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm, wie viel er kostet.
Ja, ich glaube, 11 hat er gesagt. Johannes kann auf jeden Fall nicht Back-to-Back-Machida sagen, deswegen bin ich da auch gespannt, wen er als seinen Dauerbrenner auserkoren hat. Kann mir aber vorstellen, dass es eventuell Abdullahi oder Aslani sein wird.
Ja, wir hören es uns an.
Unser Dauerbrenner, klar, Olli Baumann im Tor. Da möchte ich aber noch weitere Spieler nennen. Und zwar generell die Defensive. Ich denke, dass wir nach Jahren der Rumprobiererei hinten drin mit Akpoguma, Kabak, Özigard, Schalay, Nsoki, Brooks und mittlerweile ein defensives Gerüst gefunden haben. Und am Ende schätze ich, dass sich vor allem Chavez, Machida und Bernardo drum streiten werden, wer abgesehen von Baumann die meisten Minuten in der Saison sammeln konnte.
Ich finde es so krass, dass die Defensive diesmal, dass das die Dauerbrenner sein könnten, weil das einfach sonst Positionen sind, wo du sagst, bei Hoffenheim, ne, Finger weg.
Was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt Chavez, Machida und Bernardo.
Ja.
Das sind 2 von 3, haben im letzten Jahr gar nicht da gespielt und sind auf einmal die Stützen der Mannschaft fürs nächste Jahr. Wenn man drauf schaut, wer letztes Jahr die meisten Minuten gesammelt hat, waren das André Kramaric, Anton Stach, Tom Bischoff, Oliver Baumann, Kevin Akpoguma, krass überraschend, 32 Spiele gemacht und dann kommt erst besagter Arthur Chavez, wo ich aber glaube, der könnte auch auf rechts IV Konkurrenz bekommen dieses Jahr.
Glaube ich auch.
Aber sobald Kabak wieder fit ist, könnte der den Dauerbrennerposten von Chavez einen Ticken in Frage stellen, weil Kabak an sich, finde ich, von den Anlagen, von der Physis, vom Spielaufbau schon auch sehr, sehr gut und auch da erinnere ich mich, dass der ab und zu mal einen eingeschädelt hat.
Mhm, stimmt. Weißt du, wie groß Kabak ist?
Weißt du's? Ich würde aus der Kalten sagen, Kabak ist 1,89 Meter groß. 1,87.
1,87?
Laut Transfermarkt 1,87, close.
Ja, neben so einem 1,90 großen Machida, Bernardo auch nicht klein. Was haben wir heute? 1,87?
Eine sehr schrankige Innenverteidigung.
Es ist schon... Da läufst du auf eine Wand zu.
Ja, aber stark. Die brauchst du auch auf jeden Fall, weil es muss nach den beiden Jahren mit der löchrigen Abwehr auf jeden Fall ein Ziel von Hoffenheim sein, das in den Griff zu bekommen oder auf jeden Fall deutlich, deutlich besser zu gestalten.
Ja, das war ja letztes Mal wirklich immer so, wer spielt, aber irgendwie dann ein bisschen auch egal, weil funktionieren tut es eh nicht. Also würde man ja Hoffenheim schon fast wünschen. Jetzt geht's weiter mit dem Player to Watch. Anton, wer ist dein Player to Watch?
Mein Player to Watch ist auf jeden Fall Modamar, jetzt nachdem ihr schon gesagt habt, MVP-Kandidat, wird auf jeden Fall viel spielen, viele Minuten sammeln, ein bisschen langweilig, aber ich glaube, dass er auch da viele Punkte aus Elversberg mit in die Bundesliga nehmen kann und bei einem Team, das wie die TSG eigentlich gute Fußballer hat, gute Anlagen hat, auch funktionieren kann. Deswegen da jemand, wo ich mir noch nicht 100% sicher bin, dass er funktionieren wird, aber auf jeden Fall könnte. Und dann nehme ich mir noch dazu die ganzen U23-Jungs. Also ein Mokwa, ein Behrens und ein Duric, weil ich mir schon vorstellen kann, dass einer von denen zumindest ein solider Backup wird, der immer wieder Minuten bekommt und dementsprechend als günstiger Lückenfüller funktionieren könnte.
Ja, bei mir, ich habe gar nicht mehr so die Bedenken, dass da mal nicht funktioniert, deswegen habe ich ihn ja auch als MVP genannt.
Ja.
Mein Player to Watch wird so ein bisschen Orban. Ich werde mir den mal angucken, weil
bei dem... Ist ein Gamble, ist aber sehr billig.
Ja, genau. Und da kann ich mir vorstellen, dass er auch wieder, wie letzte Saison, so in der Joker-Rolle reinkommt, dann auch mal trifft. Und ich kann mir vorstellen, am Anfang so ein bisschen auch, um das Team aufzufüllen und irgendwie der einfach so auf der Bank sitzt. Vielleicht hat er ja mal eine Zeit, wo er dann wieder so 3-4 Spieltage hintereinander startet und dann ganz gute Punkte macht. Deswegen wird bei mir Orban so meiner auf der Scoutliste sein.
Orban ist für mich auf keinen Fall ein 10-Millionen-Stürmer, aber ist schon ein guter Sub. Der hatte auch letzte Saison eine Phase, wo er in 5 Spielen 4 Tore gemacht hat. Mhm. Und der ist überraschend treffsicher. Also der braucht nicht viele Möglichkeiten, um die Bude zu machen. Der ist am richtigen Ort, der ist schnell, der nimmt die Tap-Ins, drückt den Ball über die Linie. Hat, glaube ich, auch schon in der Bundesliga mit links, mit rechts, mit dem Kopf getroffen. Also auf jeden Fall jemand, der für den Marktwert am Anfang jemand ist, den man sich mitnehmen kann, wenn man auf anderen Positionen teure Spieler reinholen möchte.
Ja, und was Johannes sagt, das haben wir jetzt.
Die Players to watch bei Hoffenheim. Ich wollte eigentlich mit Leon Avdullahu gehen, habe dann aber gesehen, dass er mittlerweile über 9 Millionen wert ist. Ich finde ihn als Neuzugang und von seinen Anlagen her sehr spannend und sehe bei ihm in unserem Spielsystem auch viele Rohpunkte. Für 9 Millionen zählt er für mich aber schon fast nicht mehr hier in die Kategorie. Ich muss aber vor allem aufgrund des Marktwerts hier mit Gift Orban gehen, der Stand 30.07. gerade mal 1 Million wert ist. Wie vorhin schon erwähnt, ist er laut meinem Eindruck mittlerweile voll im Verein angekommen und so wie er sich in der Vorbereitung bisher präsentiert, erwarte ich sehr viel Spielzeit und auch einige Scorer. Orban ist eher ein Abschlussspieler, Rohpunkte wird er wahrscheinlich kaum welche liefern, aber gerade mit dem Spielsystem von Ilzer, also hohem Pressing, schnellem vertikalen Spiel, viele Abschlüsse, sehe ich Orban schon oft in Abschlusspositionen und dadurch auch sehr profitieren. Wenn ihr also einen Lückenfüller im Sturm braucht oder ihr sagt, ihr habt beispielsweise einen Guirassy für 50 Millionen geholt und wollt noch einen zweiten billigen Gamble-Stürmer mit dazustellen, kann ich für den aktuellen Marktwert Gift Orban nur empfehlen.
Chips Cola privat verhext.
Wirklich. Das deckt sich gerade genau mit dem, erst was ich und dann genau mit dem, was du gesagt hast.
Aber es ist sehr gut. Es gibt uns auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass es die richtige Richtung gewesen ist.
Und jetzt bin ich sehr gespannt bei der Punktefalle. Ich habe mir so ein bisschen unseren lieben Burcher rausgesucht, weil ich Angst habe, dass mit Prümel, Becker, Tuhumcu da viel zu viel Rotation drin ist und dass da einfach keiner richtig gesetzt ist und dass dann die Punkte auf der Position auch nicht so gut sind und dass ich da das Geld einfach viel besser anders investieren könnte, auch wenn es nicht unbedingt viel ist. Ich glaube, wie viel sind es? 5-6 Millionen?
5 gerade.
5.
5 ziemlich glatt.
Ja, aber finde ich, ich weiß es nicht, ob ich die überhaupt investieren würde. Also, genau, was ist denn deine Punktefalle?
Anton? Meine Punktefalle ist Tim Lemperle. 8,8 Millionen. Kein gesetzter Startelfstürmer, ist mir viel zu teuer, wird nicht der Showman sein neben Fisnik Aslani, deswegen würde ich da auf jeden Fall die Finger von lassen und das ist nicht mein Mann, vor allem nicht an den ersten 4 Spieltagen.
Was sind die ersten 4 Spieltage?
Die ersten 4 Spieltage sind Leverkusen, Frankfurt, Union und die Bayern.
Wow.
Kann also sein, dass du auch da mit einer ganz kleinen Handvoll Punkte rauskommst und danach erstmal wieder sammeln musst, danach aber wird es langsam spannender, weil 5 Freiburg, klammern wir mal noch aus, aber ab Spieltag 6 heißen die Gegner Köln, St. Pauli und Heidenheim.
Wieder ähnlich wie Bremen.
Sehr ähnlich
schweres
wie Bremen.
Schweres Programm und danach wird es leichter. Oh, ja, da mal gucken, ob sich die neue Truppe bis dahin dann so gefunden hat.
Ja, auf jeden Fall dann vielleicht auch ein Team, wo man nach der Länderspielpause sagt, okay, 2 Spiele gemacht, ich schaue es mir an, weiß ungefähr, was ich bekomme und gehe dann volle Möhre rein.
Ja, mal gucken, was die Punktefallen von Johannes sind.
Von wem man lieber die Finger lassen sollte, finde ich sehr schwer zu prognostizieren. Ich würde hier die Spieler nennen, die wahrscheinlich am Anfang keine Chance auf einen Startelfplatz haben, wie zum Beispiel Kabak, Akpoguma, Becker oder Prass. Die sind zwar alle nicht teuer, aber bei keinem macht es den Anschein, dass er realistische Chancen auf viele Minuten gerade zu Beginn haben wird. Und deswegen werden mir selbst 1 oder 2 Millionen für die Spieler schon zu viel.
Gut. Waren auch neue Namen, die Spieler haben wir jetzt gar nicht genannt, aber ich glaube, dem können wir uns anschließen, oder?
Ja, ist auch gerade am Anfang richtig, weil du dann halt bei den günstigen Spielern, klar, Kabak ist einer, der gar nicht die Chance hat, reinzukommen, aber auch bei denen, die reinkommen, hast du halt dann insbesondere bei schwerem Anfangsprogramm die Gefahr, dass der reinkommt und sich noch eine Rutsche Minuspunkte abholt und dann hast du wirklich das Maximum Pech gehabt.
Ja, finde ich, haben wir gut abgehakt. Dadurch, dass Hoffenheim wirklich so ein schwieriger Verein jetzt gerade ist für die ersten Spieltage, wer da irgendwie wie startet, finde ich, haben wir das ganz gut aufgedröselt.
Ja, ich finde, Hoffenheim ist eine Mischung aus schwierig und interessant. Interessant, weil du nicht weißt, wo es nächste Saison hingeht. Ja. Schwierig, weil du ein toughes Startprogramm hast und weil du bei vielen Positionen noch nicht sicher bist. Aber interessant deswegen, weil halt ein paar Spieler preis-leistungstechnisch richtig gut funktionieren könnten dieses Jahr.
Ja. Und vor allem interessant, ich glaube auch, weil so viele eben die neuen Spieler und sowas nicht kennen und nicht auf dem Schirm haben, dadurch, dass ich auch am Anfang so war, Hoffenheim, ne.
Also die steigen ab.
Ja, dass man dann denkt, nö, kaufe ich nicht. Und dann kannst du die Spieler dann eben auch bekommen, weil keiner drauf guckt. Also ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Und jetzt wollen wir Take or Toss spielen. Anton, bist du bereit?
Ja, bin ich.
Olli Baumann.
Take.
Pettersson.
Toss.
Philipp.
Toss.
Akpoguma.
Toss.
Behrens.
Toss.
Bernardo.
Take.
Chavez. 6 Millionen.
Ja, Taken.
Drexler.
Toss.
Gendré.
Toss.
Hanak Ranac.
Toss.
Kabak.
Wobei Ranac gerade 500k, gell?
Ja.
500k nehme ich mit.
Ist auch letzte Saison nicht viel gestiegen.
Ja, letzte Saison nur gefallen und seitdem da geblieben. Aber ich glaube, das sollte der wirklich irgendwie der Mann sein, der am Anfang random Minuten bekommt, dann 500k, machst du nichts mit falsch, verlierst du nicht viel Kohle.
Mhm. Kabak.
Toss.
Machida.
Sehr dickes Take.
Prass.
Toss hat heute in der Spielform rechts vorne gespielt, also fremd die Position, fremd Toss.
Abdullahu.
Take ich.
Becker.
Toss.
Burger.
Für 5 Millionen okay, für alles über 7,5 nicht mehr okay.
Für 5 Millionen, trotz des Anfangsprogramms, trotz Rotation.
Ich werde Startelf-Spieler brauchen. Wenn wir mit 200-Millionen-Modus spielen und ich am Anfang keinen einzigen Starter habe, nehme ich am Anfang erstmal mit, gucke mein Team voll zu bekommen und danach peu à peu abzugraden. Also würde ich einen 5-Millionen-Bucher, der startet und erstmal ein paar Punkte mitnimmt, nicht von der Kante schubsen.
Mhm. Bülter.
Toss und take ich dann eventuell bei dem Verein, zu dem er wechselt.
Damar.
Take.
7,8 Millionen, echt gut.
Fair, ja. Ja.
Kramaric.
Wenn ich den taken muss, bin ich ein Manager, der sich nicht getraut hat, auf einen anderen Spieler zu gehen.
Mhm.
Toss.
Prömel.
Toss.
Tohumchu.
Toss.
Touré.
Take, weil sehr günstig und kommt zwar stark über Scorer, aber take ich.
Aslani.
Take ich, sehr dickes Take. Dickstes Take neben Machida.
Bebu.
Toss.
Loschek.
Auch das ist ein Toss.
Lemperle.
Toss, glaube ich nicht dran.
Da bist du echt negativ.
Ich weiß nicht, ja, bin ich.
Mörstedt.
Toss.
Mokwa.
Würde ich krass auf einen Laie in Liga 2 spekulieren, sehe es aber nicht so wahrscheinlich, deswegen Toss.
Der letzte, Gift Orban, für 1,3 Millionen.
Backup am Anfang, wenn ich den nach der zweiten Länderspielpause noch habe und der kein Stammspieler ist, habe ich schlecht gemanagt.
Danke für die Einordnung, Anton.
Bitte gerne. Liegst du irgendwo komplett verquer oder hat's gepasst?
Nee, hat gepasst, finde ich. Also ich finde es krass, dass du Lemperle so negativ einschätzt.
Ich habe Trash-Issues. Vielleicht sind die aber auch entstanden durch das ganze Köln-Debakel in der letzten Saison.
Ja, bei mir ist eigentlich okay. Ich bin nicht so negativ gestimmt bei Lemperle. Aber weiß ich jetzt auch nicht, ob ich ihn mir holen würde. Also für 12 Millionen...
Nee,
8 Millionen.
8.
Mal gucken. Aber wir machen weiter mit den Assoziationen.
Yes.
Was verbindest du mit der TSG Hoffenheim?
Mit der TSG Hoffenheim verbinde ich den ersten und allerechtesten Torjubel von Anthony Modest, der da, glaube ich, keine Primetime hatte, aber auch mindestens eine gute Saison. Und früher hat Modest noch nicht diesen Brillenjubel gemacht, sondern der hat die Eckfahne angedanced. Der ist nach dem Tor sofort abgedreht zur Eckfahne und dann so, wie beschreibt man das am besten, so schulterwackelnd, Shimmy heißt es oder weiß nicht was, aber so die Eckfahne so angedanced und wieder zurück. Das war legit.
Ich wünschte, jetzt wäre er hier mit Kamera.
Bester Torjubel der Bundesliga. Ich wüsste gerade keinen, der irgendwie funnier, besser, mehr gute Laune verbreitet, als Modest, der die Eckfahne einfach andanced. Aber es gibt den nirgendwo mehr auf Video. Kein YouTube, kein TikTok, kein irgendwas. Dieser Jubel ist einfach verloren gegangen.
Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe den nämlich auch im Kopf und ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nicht zu finden ist.
Gibt's nicht mehr. Vielleicht bilden wir es auch einfach nur krass ein.
Nein.
Also safe, den gibt's und das ist meine erste Connection zu Hoffenheim.
Ja, ist eine sehr geile Connection. Connection Nummer 2.
Connection Nummer 2 ist Sportschau-Feeling. Sportschau, als ich noch keinen Sky geschaut habe, gab es immer schön abends die Sportschau. Und das ist eine Kombination von zwei einfach sehr, sehr gänsehautigen Geräuschen. Erst kommt Tornetz, dann das Metallgestell, das so hochraschelt, so dieses Tick. Und dann kommt sofort danach Torhymne Hoffenheim. Das finde ich, wenn das in der Sportschau gekommen ist, noch mit Spielern wie einem Firmino oder sowas, sehr, sehr geil gewesen.
Da hat Anton gesagt, da kriegt er Gänsehaut.
Richtig.
Und nicht
ähnlich wie beim Nebelhorn.
So, und Nummer 3.
Was war Nummer 3? Ich hab's dir schon gesagt, gell?
Nummer 3, ja, Anton hat mir vorhin seine Assoziation gesagt.
Ja, meine erste Nummer 3 war Dietmar Hopp-Schmähgesang, aber.
Nee, du hattest noch was Persönliches.
Ich hatte noch was Gutes, ich hatte noch was wirklich Gutes.
Ich kann mit meiner einen Assoziation weitermachen. Ich habe nicht so viele bei Hoffenheim. Verbinde es auf jeden Fall viel mit Kickbase und ich kann mich dran erinnern, mein Schwiegerpapa in Spee hat Kickbase mitgespielt letzte Saison, weil er gucken wollte, was ich da so treibe. Hat sich hat einen Zugelost bekommen, glaube ich sogar.
Ja.
Und dann am ersten Spieltag des Dreierpack, er war natürlich dann auf dem ersten Platz und mein Gott, hat er sich abgefeiert. Also,
Näschen gehabt.
Das wusste jeder. So, die ganze Familie, ja, aber er ist doch, also der Michael heißt er, ist doch gerade auf dem ersten Platz. Der ist doch sehr gut. Und
Stop the count.
Ja, die Nase wurde hochgetragen.
Zu Recht. Muss man sich für feiern.
Ja, muss man sich für feiern, aber erster Spieltag. Aber gut. Seine 25 Transfers danach waren jetzt auch nicht so berauschend, dass er irgendwie nochmal.
Ist das der auch die Podcasts hört, wenn du drin bist? Ja.
Ja.
Okay. Vielleicht jemand, der heute wieder reinhört.
Vielleicht. Viele Grüße.
Zockt der nächste Saison wieder mit?
Er wurde rausgeschmissen.
Nein.
Doch. Er wollte auch zwar mitspielen, aber wir haben gesagt, mit Einsatz. Anton hat die ganze Zeit so eine Fliege auf der Stirn.
Wegen Inaktivität gekickt.
Ja, genau. Und mein Vater wurde auch rausgekickt.
Die können eine Arena-Liga zusammen zocken.
Ja, genau. Die waren erst ein bisschen beleidigt, aber vielleicht können sie ja in der Arena-Modus, im Arena-Modus nochmal zusammen ran.
Meine 3 ist mir eingefallen.
Ja.
Meine 3 ist mir eingefallen und die adressiere ich höchstpersönlich unseren lieben Kollegen Dennis. Dennis war nämlich vor 2 Jahren in der Office Championship,
ja.
wo es quasi eine private Championship für alle Mitarbeitende von Kickbase gab, haben wir gezockt. Dennis war locker von Spieltag 3 bis Spieltag 32, die 1, ungefährdet, paar hundert Punkte weg, alles gut, seine Kreise da oben gezogen. Ich war auf der 3, hab gelauert, dachte aber auch nicht mal, dass da was geht und wir hatten nur einen Preis, nur für den ersten. Und es hat sich schon gelohnt, auf jeden Fall. Also war schön, den zu bekommen, genau. Und dann war Spieltag, Saison 23/24, Darmstadt spielt zu Hause gegen Hoffenheim und ich bin reingegangen mit Pavel Kalajabek, Flo Grilic und Ilas Bebou und alle drei haben über 300 Punkte gemacht und mich an diesem einen Spieltag einfach von der 3 auf die 1 gescheppert in der Season Challenge. Bin vorbeigezogen, bin oben geblieben und hab gewonnen. Und Dennis war danach relativ genervt davon, weil auch der eigentlich vorhatte, Hoffenheimer aufzustellen, hat es aber nicht gemacht. Deswegen, ja, er hat es schon drin gehabt, hat nochmal gewechselt. Selber schuld.
Oh, das ist so bitter, wenn man es eigentlich schon drin hatte.
Ja.
Und dann kann man, das ist bitter. Vor allem das, ja, eigentlich wollte ich die auch aufstellen, das bringt dich am Ende nicht auf den ersten Platz. Nee, gar nicht.
Das macht dich nur sauer.
Ja, aber krass auch, dass die 3, die insgesamt dann ja fast 1000 Punkte
gemacht hat. Das war richtig lucky.
Das
war sehr, sehr lucky. Aber das war die Saison, wo auch Augsburg gegen Darmstadt 6-0 gewonnen hat, wo Hoffenheim gegen Darmstadt 6-0 gewonnen hat. Da ging auf jeden Fall was gegen die Linien. Ja.
Schön, und dann hast du den ersten Platz gewonnen. Das wünsche ich dir in der Office League diesmal nicht. Aber ich wünsche dir und mir, dass wir zusammen in der Winners Round landen und nicht in der Losers Round.
Winners Round und gute Stimmung. Also genau. Winners Round muss sein. 1, ganz ehrlich.
1 brauche ich nicht.
Brauche ich nicht, aber
kann
bin
wieder
schon auch ein heißer Anwärter.
Ja. Für die 1?
Ich muss. Ich muss.
Du hast zu viel geschossen.
Ich bin letztes Jahr 10. geworden.
Ja, vor allem Anton,
10. wenn er jetzt auch 18,
sagt. 10.
von 18 geht nicht. Ja, wir haben schon, ich würde sagen, von den 22 Kollegen, die bei uns mit am Start sind, sind so 12 verschwitzt.
Ja.
Vielleicht auch 15.
Sind schon.
Ein paar auch recht inaktiv, dafür, dass sie bei Kickbase arbeiten, aber schon viele gute Konkurrenten auf jeden Fall.
Ja. Und vor allem, wenn du sagst, du willst schießen, jetzt ab der nächsten Saison, dann.
Mach ich einfach.
Dann musst du aber auch performen, weil sonst wird es.
Sonst wird es sicherlich.
Ja.
Klar. Was soll mir der von der 10 sagen? Hast schon recht.
Richtig. Deswegen bin ich schon sehr gespannt auf nächste Saison, auf die Podcasts, wenn es dann mal nicht so gut läuft. Und hast du für die TSG Hoffenheim auch wieder eine Rutsche?
Ja, und die ist recht basic. Die ist 9 bis 12.
9 bis 12.
Mhm.
Wenn du dich festlegen müsstest, eher dann Richtung 12 oder eher Richtung 9?
Würde ich eher Richtung 12 gehen, weil ich andere Mannschaften auch gut sehe. Auch 12 haben wir jetzt schon gelernt. Wäre 3 Plätze besser als letztes Jahr. Mhm. Wäre weit weg von dem von dir prophezeiten Abstieg. Und ich würde sogar 10, 11, sowas.
Ja. Ja, ich
glaube, dass die offensiv schon ballern.
Ja, genau. Ich denke auch, ich war erst ein bisschen besorgt wegen der Defensive, weil so viele weggegangen sind. Aber dadurch, dass sie ja jetzt so gut aufgerüstet haben und in der Offensive, glaube ich, schon einige Tore fallen werden, würde ich sie auch Ja, so 11 bis 13. Mhm. Kleinere okay. Rutsche.
Ich glaube schon, dass sie einfach offensiv viel mehr können und defensiv viel mehr müssen als letztes Jahr. Bin vorsichtig optimistisch, könnte aber auch brutal floppen und Ilzer ist der Erste, der in der Hinrunde irgendwann entlassen wird. Ich sehe es aber als eher unwahrscheinlich.
Ja, mal gucken, was Johannes dazu sagt, ob er eher optimistisch ist oder eher pessimistisch bei seiner TSG.
Kommen wir abschließend zu meiner Einschätzung und Prognose für die kommende Saison. Liebe Grüße an alle, die Ilzer als erste Trainerentlassung der Saison tippen. Der hat sich abgesehen von seinem ersten Spiel, dem fulminanten 4:3 gegen Leipzig, letzte Saison sehr schwer getan. Ich finde aber gut, dass man im Endeffekt an ihm festgehalten hat. Ich hoffe und glaube einfach, dass diese komplette Sommervorbereitung und das Transferfenster uns deutlich weiterhelfen. Ich weiß, dass sich 99% der Fußballfans wünschen, dass Hoffenheim endlich mal absteigt und in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Hab aber hier sollten sich nicht wie letzte Saison über 15 Spieler verletzen. Wahrscheinlich schlechte Neuigkeiten. Ich finde, wir hatten bisher eine super Transferperiode. Es wurden einige Spieler geholt, die extrem gut zu Ilzers Spielsystem passen. Und ich sehe auf keinen Fall, dass wir groß was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich bin sehr optimistisch für die kommende Saison und würde mir wünschen, dass es am Ende wenigstens eine graue Maus-Saison wird. Wenn ich einen Tabellenkorridor angeben dürfte, dann würde ich auf die Plätze 9 bis 12 tippen. Wenn ich nur einen einzigen Platz callen muss, dann gehe ich diese Saison mit der 10, Tendenz aber steigend.
Ich bin Johannes.
Ich wollte gerade sagen, also es deckt sich heute wirklich viel. Und wir haben es wirklich nicht vorher gehört.
Nee, aber ich finde es cool. Es ist ein gute Einschätzung, ja.
Ja. Ja, ist nicht so. Ich dachte irgendwie, er wird die TSG viel besser einschätzen.
Ja. Ich sehe sie auch nicht absteigen und ich weiß, dass viele immer sagen, die sollen absteigen, die sollen absteigen, die sollen absteigen. Mir ist es mittlerweile ehrlich gesagt ein bisschen egal geworden. Also klar, ich halte von dem Aufbau des Vereins nicht viel, aber wenn ich dann am Ende irgendwie wie heute einen Fünfjährigen sehe, der mit Hoffenheim Käppi, Torwarttrikot, Stutzen und so weiter angedackelt kommt und über den Platz ruft, Olli Baumann, Olli Baumann, dann ist das süß bei egal welchem Club das passiert. Und ich glaube, dass man da einfach bei manchen Vereinen früher laut sein muss und sagen, das taugt einem nicht in der Bundesliga und sich dann nachträglich immer so zu beschweren über was sich auf jeden Fall nicht mehr ändert, ist auch mühselig.
Ja, ich würde sehr gern wissen, wie das in so einem kleinen Ort ist, wenn da so ein riesen Fußballverein ist und du gefühlt überall weißt, wo jeder wohnt, wo jeder arbeitet, die Hälfte arbeitet da. Und ich würde sehr gern mal wissen, wie es ist, in diesem Ort zu wohnen, wo gefühlt jeder zweite Profi ist.
Ja, man kennt sich wahrscheinlich. Aber es ist mittlerweile in vielen Orten so. Heidenheim, da siehst du bestimmt auch mal im Edeka den Frank Schmidt vorbeilaufen. Genauso Elversberg. Also es gibt schon viele Fußballdörfer mittlerweile in Deutschland.
Das schon. Aber ich glaube, so bei Elversberg oder Heidenheim ist es so normal, weil die sind ja groß geworden quasi, aber die haben schon vorher da gewohnt.
Da wurde so geschlipst und ein großer Fußballverein war auf einmal da, oder was?
Nein, ja.
Ja, bis hin ist es ja schon so.
Ja, und deswegen ist es, glaube ich, schon nochmal was anderes, wenn dann auf einmal auch größere Namen wie Nader Djindawi auf einmal nach Hoffenheim kommen. Ja, aber ich finde, Johannes hat eine gute Einschätzung geliefert und wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen.
Yes, und falls wir es noch nicht zur Genüge getan haben, wisst ihr Bescheid, Johannes steht euch auf Discord auf jeden Fall, wenn ihr über Fußball diskutieren wollt, zur Verfügung, hat auf jeden Fall weiterhin gute Takes für euch und wird sich mit Sicherheit auch die ausstehenden Testspiele reinziehen und kann euch dann auch Richtung Saisonvorbereitung und Richtung der heißen Phase auf jeden Fall nochmal den letzten Feinschliff geben für die Saison. Deswegen da auf jeden Fall abchecken, falls ihr Bedarf habt.
Genau, und wir hören uns morgen wieder mit Heidenheim.
Heideheim.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn's dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.